NDR Info. Themen des Tages.
Während Sie vielleicht noch überlegen, welche guten Vorsätze Sie morgen Nacht fassen könnten, hat Donald Trump von Palm Beach aus bereits der Hamas und der Führung in Teheran ein ungutes 2026 in Aussicht gestellt. Die Frage, was wird denn nun aus den Waffen der Hamas, das ist ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Ich spreche außerdem mit dem UNICEF Deutschland Geschäftsführer über Kriege, die Kindern die ganze Kindheit rauben. Ich spreche mit einem Journalisten in Taiwan über eine Insel im Zeichen des nächsten chinesischen Großmanövers. Und wir blicken auf den zeitweisen Stillstand des Hochgeschwindigkeitszugs Eurostar heute. Dass der Friedensprozess im Nahen Osten nach Phase 1 stockt, der US-Präsident macht die islamistische Hamas dafür verantwortlich. Wenn sie nicht wie vereinbart ihre Waffen niederlege, dann werde es wirklich, wirklich schlimm für sie, warnte Trump bei seinem Treffen mit Premier Netanyahu wörtlich. Darüber habe ich am Nachmittag mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv gesprochen. Wie reagiert die Hamas auf die Forderungen und Drohungen und wer führt sie aktuell eigentlich, da doch so viele ihrer politischen und militärischen Führer in Gaza und anderswo gefallen sind oder getötet wurden?
Die Hamas ist relativ gelassen, das kann man wohl so sagen. Das ist auch an den Äußerungen, die dort von Führungspersonal gegeben werden, zu erkennen. Die Hamas hat ja gesagt, sie will die Waffen erstmal nicht abgeben. Die Hamas ist jetzt in einer Phase, in der diese Hängepartie, die gerade herrscht, ihr ganz gut in die Karten spielt. Sie kann sich jetzt wieder neu aufbauen. Sie übt Kontrolle aus über einen Teil des Gazastreifens. Das ist der Teil, in dem die vielen, vielen Menschen leben. Da ist jetzt wieder bewaffnetes Personal auf den Straßen. Da versucht man, Ordnung zu schaffen und sich eben als Machtfaktor zu gerieren. Naja, und die Hamas hat es auch geschafft, die Führer, die getötet wurden, zu ersetzen. Da sind andere nachgerückt. Die treten jetzt eben auch nach vorne in öffentlichen Erklärungen. Die Hamas hat kein Rekrutierungsproblem und sie findet in dieser Hängepartie zu neuer Stärke.
Sind wir jetzt am heikelsten Punkt des von den USA konzipierten Friedensprozesses? Die Waffenruhe, so etwas gab es zeitweise auch früher mal im Krieg. Und die Hamas kann sich natürlich sagen, gut, sie liegt aktuell in ihrem Interesse. Da war die Vereinbarung vielleicht einfacher. Aber die Entwaffnung der Terrormiliz, das wäre ja deren Ende.
Die Entwaffnung ist tatsächlich der Knackpunkt, zumindest aus israelischer Sicht und auch was die Zukunft des Gazastreifens angeht. Da sind sich ja viele Staaten auch einig darin, dass die Hamas dort keine Rolle mehr spielen soll. Die Frage ist, wie weit soll die Entwaffnung gehen? Im Gazastreifen gibt es viele Waffen, Handfeuerwaffen, Pistolen, Gewehre und solche Dinge. Wenn das alles gemeint ist, dann ist das eine meiner Meinung nach unmögliche Aufgabe. Die andere Frage ist natürlich, wie sieht's mit schweren Angriffswaffen aus, also zum Beispiel auch Panzerabwehrwaffen. Auch die Tunnel sind ja Teil des Waffensystems sozusagen der Hamas. Auch die müssen zerstört werden, also diese Terrorinfrastruktur. Das ist ein wichtiger Punkt und die Hamas, die kann jetzt sozusagen gut damit leben, dass das nicht klar ist, wer diese Entwaffnung überhaupt durchführen soll. Sollen das eben die internationalen Soldaten sein, die dann mit einer Schutztruppe nach Gaza reingehen, oder macht es dann am Ende Israel doch wieder selber? Das würde den Krieg wieder neu ausweiten und die Hamas hätte dann wieder sozusagen die Opferrolle. All das ist ungeklärt und insofern spielt das gerade der Hamas im Gazastreifen in die Karten.
Steht auch Netanyahu unter Druck, ein Ergebnis zu erreichen, das einerseits den Krieg mit einem Sieg beendet, offenkundig, und das auch die Sicherheit Israels wirklich dauerhaft erhöht?
Die Sicherheit Israels, die ist das wichtigste Thema natürlich für Netanyahu. Er will sich als der darstellen, auch jetzt gerade im Wahljahr, was jetzt ansteht, der für Israels Sicherheit einsteht. Aber interessanterweise ist es auch nicht im Interesse der israelischen Regierung, die ja zum Teil von rechtsextremen Parteien beherrscht wird, diese Phase 2 jetzt anzugehen. Denn Phase 2 würde bedeuten, da kommt eine internationale Schutztruppe. Israelische Soldaten, die jetzt immer noch jeden Tag im Gazastreifen fast Angriffe durchführen, jeden Tag fast sterben dort noch Menschen, die hätten dann deutlich weniger Möglichkeiten zu operieren, so wie sie es jetzt tun. Und es gibt natürlich auch in der Regierung die Fantasien der radikalen Siedler, die sagen, naja, wir gehen aus Gaza ohnehin nicht mehr raus, wir werden dort neue jüdische Siedlungen bauen. Auch das ist sozusagen in Phase 2 nicht vorgesehen, sondern im Gegenteil der weitere Rückzug der israelischen Truppen. Insofern spielt diese Hängepartie auch der israelischen Regierung von Benjamin Netanyahu, zumindest in ihrer jetzigen Zusammensetzung, auch ganz gut in die Karten. Und insofern haben beide große Kriegsparteien, die Hamas, aber auch Israels Regierung, gerade kein großes Interesse daran. Das ist zumindest mein Eindruck, dass es weitergeht.
Und wie hat sich dann unter diesen Vorzeichen die Lage im Gazastreifen seit dem Waffenstillstand verändert? Gibt es eine Perspektive, an Aufbau zu denken oder zumindest die humanitäre Lage stabil zu halten?
Zunächst mal, die Waffenruhe gilt seit dem 10. Oktober. Seitdem hat sich wirklich was verbessert, indem nämlich zum Beispiel mehr Nahrung in den Gazastreifen reinkommt. Israel hatte ja zeitweise monatelang die totale Blockade. Da gab es eine Hungerkrise im Gazastreifen. Diese Zeiten sind vorbei, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber wenn man sich die Bilder anguckt, jetzt gerade aus den letzten Tagen, hier gab es schwere Regenfälle. Im Gazastreifen leben Menschen, Hunderttausende im Schlamm, in Zelten, unter Planen. Also die humanitäre Lage dort ist alles andere als rosig. Das muss man da eindeutig so sagen. Und Hilfsorganisationen, die berichten eben auch davon, dass dann eben doch vieles fehlt. Zum Beispiel medizinisches Material. Es sterben Menschen, die operiert werden, weil Instrumente nicht sterilisiert werden können und weil es dann Infektionen gibt, für die es dann keine Antibiotika gibt zum Beispiel. Und das ist ein großes Problem im Gazastreifen. Die humanitäre Lage ist immer noch katastrophal. Und es müsste natürlich langfristig den Wiederaufbau geben. Dafür bräuchte es aber eine Regierung. Auch die ist in Phase 2 erst vorgesehen und die kommt nicht in Gang.
Und für Hilfsorganisationen wird es im neuen Jahr, für einige zumindest, offenbar auch noch einmal schwieriger.
Ja, die berichten davon, dass es strengere Auflagen gibt, dass einige Hilfsorganisationen möglicherweise gar nicht mehr zugelassen werden für den Gazastreifen. Das ist Israels Weg, sozusagen auch da zu kontrollieren, wer operiert im Gazastreifen. Man muss mal sehen, was davon alles durchgesetzt wird. Da gibt es markige Töne, es gibt Ankündigungen. Am Ende ist schon die Frage, wer das Ganze koordiniert. Eingerichtet wurde ja ein sogenanntes Civil and Military Coordination Center unter Führung der USA. Die werden sicher dafür sorgen, zu klären, wer reinkommt in den Gazastreifen, wer wieder rauskommt, was an Gütern, Waren und Menschen da reinkommt. Also es ist gar nicht sicher, ob Israel das alles in der Hand hat. Aber natürlich will Israel weiter die Kontrolle haben. Und deswegen hat man kein großes Interesse daran, dass die Phase 2 kommt. Insofern gibt es diese Hängepartie. Und es braucht viel Druck aus den USA auf Israel und von arabischen Staaten auf die Hamas, dass sich das ändert.
Jan-Christoph Kitzler mit Einschätzungen aus dem Studio Tel Aviv. Ob Gazastreifen, die Ukraine oder der Sudan, die Welt ist an der Schwelle zu 2026 weiter voller Kriegs- oder Krisenregionen. In solchen Regionen müssen so viele Kinder aufwachsen wie noch nie. Das berichtet das UN-Kinderhilfswerk in seiner Jahresbilanz. Mehr von Markus Weber.
Laut UNICEF ist weltweit fast jedes fünfte Kind von solchen Kriegen oder Krisen betroffen. Das seien nahezu doppelt so viele wie Mitte der 90er Jahre. Die Millionen Jungen und Mädchen dort, sagt der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland Christian Schneider wörtlich, sind weit entfernt von einer Kindheit, die diesen Namen verdient. Sie seien in täglicher Lebensgefahr durch Waffen, Hunger und fehlende Grundversorgung. Viele hätten Depressionen, Schlafstörungen und Entwicklungsverzögerungen, so Schneider. Demnach haben die Vereinten Nationen außerdem einen Höchststand an schweren Kinderrechtsverletzungen und Angriffen auf humanitäre Helfer festgestellt. Und beim Kampf gegen Hunger gäbe es kaum Fortschritte. Die Zahl der Betroffenen auf dem afrikanischen Kontinent sei stark angestiegen. Nach UN-Zahlen sind weltweit mehr als 40 Millionen Kinder unter 5 Jahren akut mangelernährt und 150 Millionen chronisch mangelernährt. UNICEF warnt vor einer Verschärfung der Lage. Statt dem Ziel näher zu kommen, extreme Armut zu beseitigen, seien jahrzehntelange Errungenschaften in Gefahr. Durch weltweite Konflikte, die Folgen des Klimawandels, die Kürzungen internationaler Hilfen und steigende Staatsschulden.
Markus Weber hat den Geschäftsführer von UNICEF Deutschland erwähnt, Christian Schneider. Mit ihm habe ich am Nachmittag über den Jahresbericht seiner Organisation gesprochen. Kinder fangen keine Kriege an, aber sie leiden besonders unter ihnen. So bringt es UNICEF auf den Punkt. Hier in Europa richten wir den Blick erst einmal auf die Ukraine. Sie waren vor ein paar Wochen erst dort. Wie durchleben die Jüngsten die Aggression gegen ihren Alltag, die Angst um Verwandte, Verschleppungen, die anscheinende Hoffnungslosigkeit? Sind das Kinder ohne Kindheit?
Ja, mir sind die Besuche im Osten der Ukraine sehr unter die Haut gegangen, vor allem wenn ich zurückdenke an die Kleinkinder, die wir in Vorschulklassen, in Kindergärten besucht haben, und zwar alle unter der Erde in Schutzkellern. Und wenn man dann 4-jährige Jungen und Mädchen vor sich hat und sich vorstellt, dass diese Kinder eigentlich überhaupt nichts anderes kennengelernt haben, als immer wieder Angriffe, immer wieder Angst haben zu müssen, Albträume zu erleiden und gleichzeitig die Front nur 30, 40 Kilometer entfernt zu haben, dann kann man sich fragen, ob Kindheit im Osten der Ukraine diesen Namen noch verdient. Und wenn ich an die etwas älteren Kinder denke, die Jugendlichen, die ich getroffen habe, viele von ihnen leiden unter Depressionen, Angstzuständen, verlieren einfach die Hoffnung. Dann ist vielleicht ein Satz, der das alles umklammert, ganz wichtig. Das ist ein Albtraum, aus dem wir nie wieder aufwachen. Das haben mir die Leute dort gesagt.
In Afrika kehrt der überwunden geglaubte Hunger zurück und er ist keine Folge von Launen der Natur, von Dürren etwa. Er ist menschengemacht, sagt UNICEF.
Genau, Hunger und Kriege, Konflikte, Vertreibung, das ist eben kein Schicksal. Das ist nicht etwas wie eine Naturkatastrophe, sondern es ist von Erwachsenen gemacht. Es sind immer die Kriege der Erwachsenen, die Krisen der Erwachsenen, unter denen die Kinder besonders leiden. Und wir sind in großer Sorge, wenn wir auf verschiedene Konfliktgebiete, unter anderem auf dem afrikanischen Kontinent schauen, wie den Sudan natürlich, die größte humanitäre Krise dieser Tage, aber auch die Demokratische Republik Kongo. Aus beiden Ländern erhalten wir wirklich entsetzliche Berichte über direkte Gewalt gegen Kinder, sexualisierte Gewalt gegen Kinder, wie jetzt gerade wieder aus dem Kongo gemeldet wird. Das sind eklatante Menschenrechtsverletzungen an Kinder. Das ist aber vor allem ständiger Alltag im Ausnahmezustand. Und was dazu kommt in diesen, in Anführungsstrichen, heißen Konfliktgebieten, können wir allzu oft die Kinder eben nicht einmal mit humanitärer Hilfe erreichen. Das heißt, darum muss es uns gehen. Wir müssen überall zu den Kindern durchkommen können.
Bevor wir ins neue Jahr blicken, und Ausblicke sind meist nicht erbaulich in unseren Tagen, was ist UNICEF gelungen im zu Ende gehenden Jahr? Wo sehen Sie, es lohnt sich und wir konnten das Leben von Menschen besser machen?
Es lohnt sich für UNICEF, für jedes einzelne Kind, überall, wo wir im Einsatz sind. Auch wenn die Einsätze manchmal sehr, sehr schwierig sind. Ich denke zum Beispiel jetzt im zurückliegenden Jahr an den wirklich dringenden und auch sehr komplexen Einsatz im Gazastreifen, wo wir nach dem Polio-Ausbruch dort fast alle Kinder mit der dringend nötigen Schutzimpfung erreichen konnten. Ich denke an den Zugang zu sauberem Wasser, den wir Kindern im Sudan auch unter den Bedingungen des Krieges verschaffen konnten. Für mich ist aber genauso wichtig, das, was nicht so sichtbar ist, dass wir zum Beispiel in der Ukraine, wo ich das erleben durfte, mit einfachen psychosozialen Angeboten, mit Spieltherapie, Maltherapie, den Kindern inmitten des Krieges ein Stück Kindheit zurückgeben können.
Die Vereinten Nationen als Ganze sind unter Druck politisch. Auch UNICEF ist wie viele Hilfsorganisationen unter Druck, denn viele Länder schrauben Entwicklungshilfe und auch Nothilfe zurück. Und Humanität wird übergangen von Armeen, die das Kriegsvölkerrecht grob missachten. Was sind Perspektiven für Ihre Arbeit 2026?
Ja, wir sind sicher, dass 2026 für UNICEF, aber vor allem für Kinder wieder ein Jahr enorme Herausforderungen wird, weil ja viele dieser Konflikte andauern, weil sich humanitäre Krisen zuletzt nochmal wieder verschärft haben und gleichzeitig die Arbeit von UNICEF wie von vielen Organisationen von den großen Kürzungen internationaler Geber getroffen wird. Das heißt, das wirkt sich ganz konkret aus, etwa im Bereich der Versorgung schwer mangelernährter Kinder, wo einfach die Hilfe nicht ausreicht, wo wir therapeutische Nahrung nicht mehr zu all den Kindern bringen können, die das eigentlich dringend bräuchten, um die nächsten Monate zu überstehen.
Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, zum heute vorgelegten Jahresbericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Den zweiten Tag in Folge schüchtert die chinesische Volksbefreiungsarmee den Nachbarn Taiwan mit aggressiven Manövern ein. Schießübungen mit scharfer Munition gehören dazu und ein simulierter gemeinsamer Langstreckenangriff von Heer, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen. Es geht um die Einnahme von Häfen. Schiffe, Drohnen und Flugzeuge umkreisen und umschwirren fauchend die Insel. Am Nachmittag habe ich darüber mit David Demes gesprochen. Der Journalist lebt und arbeitet seit mehr als 10 Jahren in Taiwan, auch für das ARD-Studio Ostasien. Welche Rolle spielt das Manöver im Alltag vieler Menschen in Taiwan? Sind die Medien voll davon und wird im Alltag darüber diskutiert oder gesprochen?
Ja, natürlich. Also in den Medien wird natürlich intensiv darüber berichtet. Heute waren die Titelseiten voll davon und auch in den Fernsehnachrichten war das natürlich ein wichtiges Thema. Aber obwohl es im Alltag jetzt vielleicht für Gesprächsstoff sorgt, ist es nicht, dass es jetzt das bestimmende Thema wäre im Alltag der Menschen.
Hat das Manöver praktische Konsequenzen für Taiwan oder ist es nur ein Grollen am Horizont, das man ausblenden kann, wenn man cool ist?
Es wäre schön, wenn man das einfach ausblenden könnte, ja. Aber es ist tatsächlich richtig, dass es Auswirkungen hatte, vor allem heute auf den Verkehr. Also die taiwanische Luftfahrtbehörde hat heute von über 900 Flügen gesprochen, die entweder umgeleitet werden mussten oder irgendwie anderweitig beeinträchtigt worden sind. Und am stärksten betroffen waren die Bewohner der Mazu-Inseln. Das ist so eine kleine Inselgruppe, die von Taiwan kontrolliert wird, aber sehr nah an der chinesischen Küste liegt. Und da wurden heute alle Flugverbindungen storniert, hin und zurück. Und das haben Sie ja sicher in den Nachrichten gehört, eben dass China 7 Sperrzonen verkündet hatte rund um Taiwan. Und da wurden heute eben Schießübungen durchgeführt. China hat insgesamt 27 Raketen in zwei dieser Zonen geschossen. Und dadurch wurde natürlich der zivile Luftverkehr auch extrem eingeschränkt.
Es ist nicht das erste Manöver in diesem Jahr und in den vergangenen Jahren. Und man hat aber auch den Eindruck, der Ton wird auch schärfer jenseits der militärischen Gesten. Wächst also die Beunruhigung in Taiwan?
Ja, also ich denke, es gibt auf jeden Fall stärkeres Bewusstsein dafür, dass der Ton aus China rauer wird und dass auch diese Manöver immer aggressiver werden in der Art und Weise, wie das chinesische Militär auftritt. Aber die Regierung versucht hier vermehrt, die Menschen auch auf einen möglichen Konflikt vorzubereiten. Vor ein paar Wochen haben wir zum Beispiel alle im Briefkasten ein kleines Heft zur Krisenvorsorge bekommen. Das war ein erster solcher Versuch, die Menschen irgendwie vorzubereiten und zu erklären, welche Lebensmittel man zu Hause vorrätig haben sollte, solche Sachen. Gleichzeitig versucht China natürlich durch kognitive Kriegsführung und Propaganda das Vertrauen der Taiwaner in die eigene Regierung und auch die westlichen Partner zu untergraben und versucht wird, den Menschen Angst einzujagen.
In Europa hatte man über Jahrzehnte das Gefühl, dass man auch Russlands militärische Aggression aushalten kann, weil die NATO als Verteidigungsbündnis steht und funktioniert. Hier ist jetzt unter der Trump-Administration vieles ins Wanken geraten. Wie ist es in Taiwan? Zählt man auf die USA oder muss man fürchten, dass Donald Trump die Insel gegen günstige seltene Erden aus China eintauscht?
Wir hatten mit Präsident Biden natürlich jemanden, der, ich glaube, viermal während seiner Amtszeit ganz klar und offen gesagt hatte, dass er Taiwan militärisch beistehen würde. Das ist eigentlich eine Abkehr gewesen von dieser Unklarheit, die es eigentlich vorher gab. Also eine strategische Unklarheit, die man extra so gewählt hat, dass man das nie wirklich ausgesprochen hat. Und Trump ist jetzt wieder zurück zu dieser Unklarheit. Also das ist ja nicht nur im Fall Taiwans, sondern auch in anderen Krisenregionen, dass er sagt, ich will mir nicht in die Karten schauen lassen. Gleichzeitig hat er auch viele schon in seiner ersten Amtszeit und jetzt auch gerade wieder Mitte Dezember die größten Waffenlieferungen an Taiwan genehmigt. Also wenn es tatsächlich um die harten Fakten und Stahl und tatsächlich Waffen zur Verteidigung geht, ist es so, dass er anscheinend doch bereit ist, Taiwan zumindest in diesem Bereich zu helfen.
David Demis, im kommenden Sommer erscheint Ihr Buch Taiwan, das Land, das es nicht geben darf, wie der Inselstaat sich gegenüber China behauptet und was die Welt daraus lernen kann. Das Timing des Projekts legt nahe, Sie rechnen nicht mit dem Worst Case einer Vollinvasion in naher Zukunft.
Nein, ich glaube, dass die Diskussion um das Jahr 2027, das ist ja das Jahr, was oft zitiert wird, ein bisschen auch von uns Medienschaffenden vielleicht zu stark in den Fokus gerückt wird. Tatsächlich ist es so, dass die chinesische Regierung, Xi Jinping, der chinesische Partei- und Staatschef, schon klar gemacht hat, dass 2049, so der 100. Geburtstag der Volksrepublik China, dass das auf jeden Fall für ihn so die letzte Timeline sein könnte. Und das ist der 100. Geburtstag der Volksbefreiungsarmee, der chinesischen Armee, dass die Armee bis dahin auf Augenhöhe mit anderen großen, starken Armeen auf der Welt sein sollte. Aber ob das dann tatsächlich auch bedeutet, dass er 2027 den Befehl zum Angriff geben wird, davon gehen die meisten Analysten eigentlich aktuell nicht aus.
Der Journalist David Demes aus Taipei. Spektakuläre Meldungen aus Gelsenkirchen und erstaunliche Szenen vor der Sparkasse der Stadt im Ruhrgebiet. Menschen stehen vor der Filiale und rufen, wir wollen da rein. Sie wollen sehen, was noch da ist in ihren Schließfächern. Denn über die Weihnachtstage haben Diebe ein riesiges Loch in den Tresorraum hineingebohrt und dann viele hundert Schließfächer aufgebrochen und ausgeraubt. Der geschätzte Schaden 30 Millionen Euro. Das wäre jedenfalls die Versicherungsobergrenze, aber vielleicht steckte ja auch mehr in den Fächern. Johannes Hoppe aus Gelsenkirchen, was hat sich da heute vor der Sparkasse abgespielt?
Erhitzte Gemüter und blank liegende Nerven gab es da heute Vormittag. Vor der Sparkasse, da standen hunderte Kunden, die natürlich wissen wollten, ob sie von dem Überfall jetzt betroffen sind. Die Sparkasse blieb aber erstmal zu und dann folgte das.
Wir wollen rein! Wir wollen rein! Wir wollen rein!
Die Menschen klopften teilweise heftig gegen die Scheiben, denn die Wut über das, was da passiert ist, war natürlich riesig. Zum Beispiel auch bei Özlem Kalafat. Sie war erstmal von einem kleinen Einbruch ausgegangen.
Ich habe mir nicht vorgestellt, das ganze Tresor unten und wo ich das erfahren habe. Also ich konnte heute auch gar nicht arbeiten. Ich bin jetzt hierher gekommen, damit ich was höre, damit ich was mitkriege, ob alles weg ist. Aber leider, keiner kann uns helfen. Also ich bin fix und fertig.
Und so ging es natürlich vielen Menschen. Manche sprachen von ihrer Existenz, die da im Schließfach war. Aber viele fühlten sich dann auch einfach mit ihren Sorgen alleingelassen.
Inzwischen haben sich ja Sparkasse und Polizei geäußert. Was konnten die den Kunden sagen?
Von der Sparkasse hat sich Frank Kreilmann zum Interview gestellt. Er drückte im Namen der Bank dann sein großes Bedauern aus.
Wir sind sehr gewillt, das Gute über die Bühne zu kommen. Deswegen versuchen wir, eine kundenfreundliche Lösung zu eruieren und haben auch gestern darüber und heute darüber nachgedacht, wie wir das hinbekommen. Deswegen, wir versuchen, die Hotline zu schalten. Wir haben morgen geöffnet, was wir sonst nicht haben, haben zusätzliche Mitarbeiter, haben heute Abend 2 Stunden länger geöffnet, um den Kunden dann die Information zu bringen. Aber letztendlich müssen wir wissen nicht, was in den Schließfachinhalten drin ist.
Ja, und das ist genau der Punkt. Also wie viel insgesamt bei dem Raub gestohlen wurde, ist noch völlig unklar. Manche Betroffene haben mir von Schmuck, Gold und Geld im 6-stelligen Bereich erzählt. Die Schließfächer, die sind allerdings nur bis zu einer Summe von 10.300 Euro versichert. Alles darüber muss nochmal separat versichert werden. Das haben aber wohl die wenigsten gemacht, zumindest wenn es nach der Aussage dieser Frau geht.
Ja, was denkt man denn? Dass das bei der Bank vielleicht sicher ist? Natürlich nicht, ist doch klar.
Hochgerechnet ist ein Schaden von mindestens 30 Millionen Euro nur bei den Kunden entstanden. Weil der Tresorraum aber auch noch nicht zugänglich ist, kann die Sparkasse erst in den nächsten Tagen genau sagen, um wie viel Geld es sich handelt. 90% der mehr als 3000 Schließfächer sind in jedem Fall geknackt worden. So viel ist schon sicher. Ja, und Kunden, die können sich jetzt erstmal über eine Hotline an die Bank wenden und erfahren dann, ob sie betroffen sind. Anzeige müssen sie nicht erstatten. Das macht die Polizei dann von Amts wegen.
Und die Polizei ermittelt natürlich jetzt, welche Spuren verfolgen die Ermittler?
Es gibt wohl Videoaufnahmen. Die Täter haben sich ja Zugang zur Bank über ein nahegelegenes Parkhaus verschafft. Das führt direkt in den Keller der Bank und dann eben auch zu den Tresorräumen. Und auf den Videos ist ein schwarzer Audi zu sehen. Drin sitzen Maskierte. Das Kennzeichen aus Hannover, das wurde gestohlen, hat ein Polizeisprecher gesagt. Und außerdem haben Zeugen dann im Treppenhaus des Parkhauses wohl noch mehrere dunkel gekleidete Männer mit großen Taschen gesehen. Polizeisprecher Thomas Nowatzik aus Gelsenkirchen, der spricht da von einem richtig großen Coup.
Im Vergleich zu allem, was ich bisher so gehört, gesehen und gelesen habe, handelt es sich schon um eine einzigartige Tat. Mir ist kein vergleichbarer Fall bekannt, außer eben aus dem Fernsehen. Hier hat es leider in echt einen solchen Einbruch gegeben. Und insofern ja schon eine spektakuläre Sache.
Da liegt also ein riesiger Haufen Arbeit für die Ermittler der Kommission Kernbohrer.
Aufregung in Gelsenkirchen nach dem Einbruch in eine Sparkasse. Das waren Informationen von Johannes Hoppe. Nichts steht so sehr für den Zusammenhalt von europäischem Kontinent und den britischen Inseln wie der Schienenstrang des Eurostars. Auch der Brexit änderte nichts am Pulsieren der Schnellzüge unter dem Ärmelkanal. Aber heute gab es dort einen Oberleitungsschaden. Ein Zug blieb dadurch im Tunnel stecken und wenig später wurde der gesamte Eurostar-Verkehr für einige Zeit eingestellt. Informationen von Gabi Biesinger.
Eurostar cancels all services due to major disruption in the Channel Tunnel.
Eine Schlagzeile, die Zehntausende Reisende am Tag vor Silvester nicht hören möchten. Der Bahnverkehr zwischen Großbritannien und dem Kontinent komplett eingestellt. Als Grund für die Störung nannte der Bahnbetreiber Eurostar einen Stromausfall, eine Oberleitungsstörung und einen Folgeschaden an einem Le Shuttle-Autozug im Eurotunnel. Der Schaden werde repariert. In der Folge war es dann erst zu massiven Behinderungen bei Personen- und Autozügen zwischen Großbritannien und dem Kontinent in beide Richtungen gekommen. Gegen Mittag teilte Personenzugbetreiber Eurostar mit, den Bahnverkehr am Dienstag komplett auszusetzen. Reisende wurden aufgefordert, umzubuchen. Mindestens ein Autozug des Betreibers Le Shuttle steckte stundenlang im Tunnel fest. Alan Barras auf der Reise von Folkestone nach Nordfrankreich musste mit seiner Familie rund 4 Stunden lang im Tunnel im Auto ausharren, bevor der Zug sich wieder in Gang setzte, schilderte er in der BBC.
There was no real communication whatsoever.
Es gab nur sehr spärliche Informationen. Das war schlecht organisiert. Wir wurden im Ungewissen gelassen. Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken. Andere Autofahrer berichteten, dass die Toiletten kein Wasser mehr hätten. Das ist doch auch aus Gesundheitsgründen sehr bedenklich. Am Bahnhof St. Pancras in London bildeten sich vor dem Eurostar-Terminal lange Schlangen. Dort strandeten viele Reisende mit Silvesterplänen in Paris. Ein Paar aus den USA, das seinen 25. Hochzeitstag am Mittwoch in Paris feiern wollte. Und zwei Australierinnen, die auf der Rückreise in die Heimat ebenfalls Silvester in Paris gebucht hatten. Wir hoffen es bis morgen noch nach Paris zu schaffen. Die Stimmung ist etwas angespannt, es sollen ja alle umbuchen. Und die jungen Leute hier helfen den Älteren dabei, das auf ihren Smartphones zu tun. Auch in den sozialen Netzwerken machten viele Reisende ihrem Ärger Luft. Autofahrer, die im französischen Calais stundenlang ohne zuverlässige Informationen auf die Fahrt mit dem Autozug ins englische Folkestone warten mussten. Sarah Gao, Mitarbeiterin des Nachrichtensenders Sky News, war mit ihrer Familie im Auto im Niemandsland zwischen den Zollhäuschen gestrandet. Es gibt keine Toiletten hier, keinen Kiosk oder ähnliches. Die Informationen kommen nur spärlich. Wir stecken mit rund 50 anderen Autos hier fest, können nirgendwo hin. Sie lassen uns nicht durch. Fährbetreiber erklärten derweil, sie hätten für Kurzentschlossene auf ihren Schiffen von Dover noch freie Kapazitäten. Und der britische Bahnbetreiber LNER teilte mit, er werde Reisende, die mit dem Eurostar nicht weiterfahren könnten, innerhalb des Landes umsonst wieder nach Hause befördern. Mittlerweile hat der Bahnbetreiber Eurostar Hoffnungen gemacht, dass am Nachmittag doch erste Züge wieder fahren könnten.
Gabi Biesinger aus London am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Dienstag.